ARD Sounds.
Silvesternacht in Grand-Montana in der Schweiz. Hunderte Jugendliche feiern ausgelassen hinein ins neue Jahr. Die Bar ist proppenvoll. Jemand hat Champagner bestellt. Die junge Kellnerin steigt auf die Schultern ihres Kollegen. Sie trägt einen Motorradhelm und links und rechts die Flaschen, an denen sogenannte Sprühfontänen Funken schlagen. Ganz nah, zu nah an der Decke. Die Schaumstoffplatten fangen Feuer und brennen plötzlich lichterloh. Was passiert, kriegen viele erst gar nicht mit. Die Musik spielt einfach weiter, als würde nichts geschehen. Mittendrin in der Katastrophe dieser Nacht zwei Brüder, Valentin und Ferdinand. Beide kommen knapp mit dem Leben davon.
Ich kann trinken, essen, sehe meine Freunde. Wenn ich das noch machen kann, dann bin ich immer noch froh. Also ich bin nur froh, dass ich da bin.
Ihr hört den Weltspiegel-Podcast mit Philipp Abresch. Unsere Korrespondentin Stefanie Dott hat Valentin und Ferdinand und auch die Eltern der beiden kennengelernt und in den vergangenen Monaten begleitet. Wie die Familie nach diesem krassen Erlebnis in Grand-Montana versucht, wieder ins Leben zurückzufinden, sehr beeindruckend nämlich. Darüber hat Stefanie eine berührende Weltspiegel-Doku gedreht und davon wird sie uns jetzt erzählen. Hi Stefanie.
Hallo.
Nimm uns mal mit. Was ist das für eine Familie? Wie hast du sie überhaupt gefunden?
Wir sind Anfang des Jahres relativ früh am Morgen nach Grand-Montana gefahren, als so die ersten Meldungen kamen, dass es da zu einem Feuer in der Silvesternacht gekommen ist. Und da haben wir gleich am Neujahrsmorgen unsere Sachen gepackt hier vom Studio Genf und sind dort hochgefahren und haben dann da tagelang berichtet. Wir waren so ziemlich eine der ersten Medien vor Ort und haben dadurch ziemlich viele Leute kennengelernt vor Ort. Zeugen, Angehörige, Betroffene, Leute aus der Gemeinde. Und durch diese Kontakte habe ich dann irgendwann erfahren, da gibt's auch eine deutsch-französische Familie. Da waren zwei Söhne in diesem Brand. Und da bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt war, dass es überhaupt auch Auswirkungen auf möglicherweise deutsche Betroffene gab, habe ich versucht, das nachzuverfolgen und bin dann zuerst mit der Mutter der Familie, mit der Julia, in Kontakt gekommen.
Wenn man einen Film sieht, dann hat man nicht das Gefühl, das ist eine Geschichte über eine Brandkatastrophe. Das ist viel eher eine Geschichte über eine Familie und wie sie damit umgeht, mit diesem Trauma, dem Erlebnis. Was hat dich an dieser Familie so berührt, dass du sie begleiten wolltest?
Ja, das war für mich so ein richtiger Flash, als ich das erste Mal sie dann auch getroffen habe. Also ich war über Wochen im Januar mit denen in Kontakt, habe immer wieder mit der Mutter lange gesprochen. Da muss man ja auch erstmal Vertrauen aufbauen. So, wir haben uns mit den Gesprächen erstmal kennengelernt. Das war für sie natürlich auch eine Ausnahmephase und ich wollte da natürlich auch überhaupt nicht drängeln, dass man da vielleicht irgendwann mal auch für Aufnahmen kommen kann. Und als ich sie dann Ende Januar das erste Mal in Lyon getroffen habe, in Frankreich. Da wurde der Valentin hinverlegt aus Grand-Montana. Also die Schwerverletzten wurden ja überall hinverteilt, auch nach Deutschland. Und Lyon hat eben auch so eine Spezialabteilung für schwere Brandverletzte. Und da habe ich sie dann getroffen. Und als wir die ersten Stunden gesprochen haben, war ich einfach so beeindruckt von dieser Art, damit umzugehen. Also sie hat ja jeden Grund in so einer Situation, dass da die Nerven blank liegen oder dass Wut dominiert oder dass Anschuldigungen in alle Richtungen gehen. Aber nichts von dem war der Fall, sondern es war so ein ganz konzentriertes, so, da kommen wir jetzt raus und das machen wir jetzt und weiter geht's. Und das fand ich unfassbar beeindruckend und habe mir gedacht, also mit dieser Familie möchte ich wirklich gerne, solange ich kann und solange sie das auch zulassen, sofern sie mir da das Vertrauen schenken, da möchte ich gerne dabei sein und das miterleben, weil man da so viel lernen kann über Ausnahmesituationen im Leben, über Familienzusammenhalt, wie man umgehen kann mit so einem schlimmen Ereignis, aber auch über diesen Brand an sich und was das eigentlich bedeutet. Das ist ja nicht einfach ein Unfall, der passiert und danach ist es vorbei, sondern Brandverletzungen sind etwas ganz langfristig. Traumatische Bilder sind auch etwas ganz Langfristiges. Das dauert vermutlich das ganze Leben und verändert das erstmal. Aber auch diese beiden Brüder, also zwei Brüder, sind in dieser Bar gewesen, sind Kronzeugen dieses Ereignisses. Einer der Brüder hat diese Videos aufgenommen, die dann um die Welt gegangen sind. Sie wussten wirklich, was da passiert ist. Und diese Gemengelage, dieser ganz besondere Umgang und auch die Tatsache, dass es die einzige deutsche Verbindung quasi zu diesem Unglück war, die hat mich dazu bewogen, zu sagen, ich möchte sehr gerne einen Film über diese Familie machen.
Über die Videos sprechen wir gleich noch. Die Videos, die um die Welt gegangen sind von dieser Brandkatastrophe. Valentin, das ist der jüngere Bruder, der sagt ziemlich früh, ich kann essen, ich kann trinken, meine Freunde sehen. Also das ist ja ein total starker Satz. Wie hast du ihn erlebt als jemanden, der versucht, das Ereignis zu verdrängen oder als jemand, der es irgendwie wirklich schafft, nach vorne zu schauen und das, was er da durchmachen musste, was die Familie ja auch gemeinsam erlebt hat, das irgendwie zu bewältigen?
Man muss sich, glaube ich, noch mal vor Augen halten, dass der Valentin dieses Unglück überlebt hat, ist ein Wunder. Der ist fast ums Leben gekommen. Und dass er überhaupt am Ende dieser Nacht noch am Leben war, ist ein Wunder. Dass er danach, obwohl er einen Monat in Lebensgefahr geschwebt hat, überlebt hat, ist ein Wunder. Und dass er jetzt mit dieser Power, die er hat, wieder ins Leben zurück versucht zu kommen, ist auch ein Wunder. Deshalb, ich habe ihn vor allem als jemanden erlebt, der nicht zurückschaut, der nicht sich damit aufhält zu fragen, so warum ich, warum ist es mir passiert, sondern der sagt, ja, das war ein Unfall. Das hätte jedem passieren können. Und jetzt bin ich froh, dass ich noch da bin. Jetzt bin ich froh, dass ich diese Katastrophe überlebt habe und bin dankbar dafür und versuche das Leben noch intensiver zu genießen und mir das zurückzuholen, was geht. Aber natürlich heißt das nicht, dass der nicht auch seine Momente hat. Der muss ständig zur Physiotherapie, um seine Haut überhaupt erstmal wieder beweglich machen zu können. Also der hat ja in Operation Haut abgetragen bekommen und neue transplantiert bekommen. Das alles zehrt natürlich. Der hat Nächte um Nächte, in denen er aufwacht, in denen er nicht richtig schlafen kann, weil diese Haut juckt. Der muss eine Maske tragen, so eine ganz harte Maske auf dem Gesicht. Die ist wahnsinnig unangenehm jetzt bei der Hitze, die juckt. Er kann 2 Jahre nicht in die Sonne gehen. Also natürlich hat der Momente, in denen dann auch so eine Maske durch den Raum fliegt und er einfach frustriert ist. Aber unterm Strich sagt er, ja, ich bin da und ich freue mich darüber und ich bin dankbar und ich will zurück.
Grand-Montana liegt im Wallis, hoch über dem Rhonetal. Nicht unbedingt St. Moritz, ein eher kleiner Ort, aber der alles hat. Alpenpanorama, Skipiste, Golfplätze, Hotels, Restaurants und ein paar Bars. Im Sommer kommen viele zum Wandern oder zum Biken. Im Winter kommen viele zum Skifahren und zum Feiern. Lass uns mal zurückschauen, Stefanie. Silvesternacht in Grand-Montana. Haben die beiden Brüder eigentlich noch Erinnerungen an diesen Abend? Wie hat das eigentlich begonnen? Was haben Sie dir erzählt über diesen Silvesterabend?
Ja, da haben wir natürlich sehr intensiv drüber gesprochen und Sie haben sehr starke Erinnerungen auch daran. Also es ist nicht so, dass da irgendwas ausgeblendet ist in den Erinnerungen oder weg ist. Es war so, die waren zum ersten Mal alleine im Urlaub, ohne Eltern. Also Valentin war damals noch 16, jetzt ist er 17. Da war noch eine Gruppe von Freunden dabei. Insgesamt waren sie zu siebt, alle zwischen 16 und 19 Jahre alt. Und die durften jetzt zum ersten Mal da alleine in die Berge fahren, nach Grand-Montana und Skiurlaub machen. Und hatten da eine super Zeit, hatten richtig Spaß. Und eigentlich wollten sie auch an Silvester gar nicht mehr ausgehen, weil sie eigentlich ziemlich müde waren von Skifahren, von dem Urlaub, hatten sich zu Hause in der Wohnung gemütlich gemacht, hatten da gegessen und haben eigentlich gedacht, ach, vielleicht bleiben wir auch hier. Aber dann entstand so eine Dynamik, Mensch, ist doch Silvester und komm, irgendwas muss man da noch machen. Und dann sind sie eben doch noch ausgegangen und sind dann ausgerechnet in die Bale Constellation gegangen.
Mit ihnen noch viele weitere, die getanzt haben und gefeiert haben. Was haben dir die beiden von dieser Party erzählt? Wie war das?
Eine totale Ausgelassenheit, viele junge Leute, also diese Bar war auch bekannt dafür, dass die es mit den Alterskontrollen nicht so ernst nehmen. Also da waren viele Minderjährige, sind ja auch tragischerweise eben so viele junge Leute unter den Toten. Und die haben da einfach gefeiert, die haben zusammengesessen, die haben getrunken, die hatten da ihren Spaß, haben getanzt, es lief laute Musik. Und das sieht man auch auf den Videos, es war eine ganz fröhliche ausgelassene Stimmung. Es gab jetzt vor kurzem auch eine Auswertung der Überwachungskameras. Es waren insgesamt 14 Überwachungskameras in dieser Bar. Da hatte ich Einblick in diese Auswertung und auch da wurde immer wieder von festgehalten, wie wahnsinnig schnell dieser Moment der Ausgelassenheit endete und in so einer kompletten Tragödie kippte. Also das waren Welten, aber die trennten halt eben nur Sekunden.
Mhm. Da hat jemand Champagner oder Sektflaschen bestellt. Da gibt es ja auch eben dieses Video, gedreht von Valentin, nehme ich an.
Ja.
Mhm. Da sieht man, wie jemand auf den Schultern, eine Bedienung, eine Kellnerin auf den Schultern von jemandem Champagner oder Sektflaschen durch den Raum trägt. Da sind so Wunderkerzen dran befestigt.
Genau, so diese Sprühfontänen. Also genau, immer wenn so ein Tisch eine Flasche bestellt hat, dann ist da quasi eine Gruppe hinten dran mitgelaufen, vorne dran die Kellner mit einem Eimer, wo dann diese Flasche drin war und eben Sprühfontänen daran gesteckt. Da hat diese Freundesgruppe auch mitgemacht. Also sie haben mir erzählt, dass die Barbetreiberin sie dazu auch aufgefordert hatte, da mitzumachen, in diesen Gängen mitzulaufen, wenn solche Flaschen an die Tische gebracht wurde. Und so ist zum Beispiel ein Freund von Valentin, ein sehr enger, der auch mit da Urlaub gemacht hat, auch mitgelaufen in dem Moment, als es dann zum Ausbruch des Brands gekommen ist. Und der Moment war so, dass eine Kellnerin sich auf die Schultern eines Kollegen gesetzt hat und hat dann diesen Eimer mit der Flasche und den Sprühfontänen daran auf die Schultern genommen. Das hat mir Ferdinand beschrieben, der ältere Bruder, der das auch direkt gesehen hat. Und die kam dann mit dieser Sprühfontäne zu nah an den Akustikschaum, der oben an die Decke angebracht war. Und der hat dann Feuer gefangen und dann ging es ziemlich schnell.
Die Bar Le Constellation hat zwei Ebenen. Frühmorgens um 1.26 Uhr bricht im Untergeschoss das Feuer aus. Auf dem Video von Valentin ist zu sehen, wie aus dem kleinen Brand an der Decke sehr schnell eine Art Feuerteppich wird. Vielen Gästen bleibt kaum Zeit. Menschen drängen zu den Ausgängen, manche bleiben in Engstellen stecken, andere versuchen sich durch Fenster zu retten. Es entsteht Panik. Nach nur 92 Sekunden kommt es zum sogenannten Flashover. Die Hitze steigt auf über 800 Grad, der ganze Raum steht schlagartig in Flammen. Insgesamt 41 Menschen sterben, 115 werden verletzt. Das jüngste Todesopfer ist gerade 14 Jahre alt. Was haben die beiden dir erzählt darüber, wie sich das dann ja sehr dramatisch entwickelt hat?
Ja, sie sagen vor allem, dass erstmal niemand eine Gefahr so richtig wahrgenommen hat. Es gab keinen Alarm, die Musik lief weiter, die war sehr laut, die dröhnte durch den Club. Es hat niemand geschrien irgendwie raus, sondern erstmal sagt mir Valentin, ich dachte, da kommt jetzt einer und macht es aus. Und das ist schon nicht so schlimm. Also das Bewusstsein dafür, dass da jetzt was wirklich Schlimmes gerade passiert, das kam erst, als dann es auf einmal richtig heiß wurde. Laut Brandschutzbericht, den ich einsehen konnte, gibt es genau einen Zeitraum von 92 Sekunden von diesen ersten Funken bis zu einem Flashover, also bis es sich ein kompletter Vollbrand durch diese Bar entwickelt. Und so schnell muss man dann auch erstmal reagiert haben. Also wer sich bis zu dem Zeitpunkt nicht nach oben an die Luft retten konnte, der hatte zum Teil einfach keine Chance mehr.
Wie sind die beiden eigentlich rausgekommen aus diesem Flammeninferno?
Also Ferdinand erzählte mir, dass er den Eindruck hatte, er war einer der Ersten, der wahrgenommen hat, dass hier jetzt gerade Gefahr in Verzug ist und auch den anderen gesagt hat, raus hier, ihr müsst hier rausgehen. Das Dramatische war ja auch, es gab keinen zugänglichen Notausgang. Der war versperrt. Das heißt, alle, in dem Moment, als Panik ausgebrochen ist, haben alle versucht, gleichzeitig über eine relativ enge Treppe nach oben ins Freie zu kommen. Diese Bar ist im Untergeschoss, also dieser Bereich, in dem das Feuer ausgebrochen ist. Und oben hat dann jemand die Tür geöffnet und in dem Moment ist Sauerstoff reingekommen in die Bar und es ging wie so ein Feuerball durch die gesamte Bar. Das sieht man auch auf den Videos. Und wer da nicht am Boden lag oder sich anderweitig schützen konnte, ist in dem Moment schon verbrannt. Absolut.
Ich bin irgendwie hingefallen und habe meine zwei Schuhe verloren und dann lag ich halt da. konnte auch nicht mehr aufstehen, weil Leute über mich gerannt haben. Also einfach die Augen zugemacht, meinen Kopf reingedrückt, wo ich wirklich gedacht habe, dass ich jetzt sterbe.
So hat es Ferdinand erlebt. Valentin beschreibt die Szene so.
So, das heißt, es war so ein Berg von Menschen vor dem Eingang. Alle wollten raus und sind hingefallen und waren halt so und jeder über einen anderen. Da habe ich gesagt, nee, das schaffe ich nicht.
Und Valentin hat es aber geschafft, über diese Treppe noch rauszukommen, stand dann vor einer verschlossenen Scheibe und sein Freund Mayel, den wir auch für den Film immer wieder gesprochen haben, hat dann eine Scheibe eingeschlagen mit einem Stuhl und so sind die ins Freie gekommen. Der Ferdinand hat es geschafft, durch so eine Schiebetür rauszukommen und der ist dann aber wieder reingegangen, weil er nicht wusste, wo ist jetzt mein Bruder, wo sind meine Freunde und der hat versucht, die zu finden. Also der hat sich wirklich dann nochmal reinbegeben in die Bar, hat auch jemand, der schon leblos am Boden lag, gepackt und nochmal rausgezogen. Er weiß bis heute nicht, hat diese Person überlebt, hat sich wohl nicht mehr gerührt in dem Moment. Er hat versucht eben zu helfen und vor allem auch seinen kleinen Bruder zu finden. Und das sind so die Momente, die beiden Jungs einfach nie vergessen werden und weshalb der ältere Bruder zum Teil zwar nicht körperlich, aber psychisch einfach viel mehr gezeichnet ist als sein jüngerer Bruder. Nämlich er hat diese ganze Nacht und diese ganzen folgenden Stunden bei vollem Bewusstsein erlebt und hat versucht, diese Schwerverletzten zu unterstützen. Er hat den Wasser gebracht und Zucker. Er hat mir beschrieben, einem Menschen wollte er ein Glas Wasser geben und dann fiel auf einmal die Hand ab. Also massivst schlimme Brandverletzungen. Er hat mir gesagt, er ist durch die Toten gegangen und hat versucht, seinen Bruder zu finden und hat die gezählt und wollte zusammenzählen, habe ich jetzt möglicherweise hier meinen Bruder schon übersehen. Also das, was die da für eine Hölle auf Erden gesehen haben, das kann man sich, glaube ich, gar nicht letztlich richtig vorstellen. Mhm. Gefunden haben sie sich am Ende wieder dadurch, dass einer der Freunde Valentin gesehen hat und gesehen hat, dass er abgeholt wurde und dann in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nachdem er 2 Stunden in einer Bank neben der Bar lag mit anderen Schwerverletzten und sagte, in der Zeit hat er gemerkt, sein Körper will schlafen. Also sein Körper möchte nicht mehr und er hat versucht, sich wach zu halten.
Krasse Erlebnisse. Stefanie, was würdest du sagen, wie schwer, wie leicht fällt es den Eltern, den Brüdern, darüber zu sprechen? Wollen sie es loswerden? Ist es befreiend oder ist es eine Last?
Das ist total unterschiedlich. Bei der Mutter Julia habe ich schon das Gefühl, dass es auch manchmal was Befreiendes hat, sich darüber auszutauschen, darüber zu sprechen. Bei Valentin ist es so, dass da schon, ja, dass er noch mal mehr versucht, so eine Normalisierung auch des Ganzen, ich glaube gar nicht so bewusst, aber das gar nicht so auszuklammern. Also das ist jetzt kein Tabu, über das man nicht spricht. Das fand ich auch so beeindruckend. Da saß er mit seinem besten Freund an einem der Tage, an dem wir bei der Familie waren, dann am Kaffeetisch und auf einmal reden sie darüber, Valentin aus dem Koma aufgewacht ist und da war der Freund dabei, so ein ganz enger Freund, Augustin heißt der, ein total toller Freund, der ihn da immer unterstützt hat und der sagte, ja und das war, wie irre das war und dann bist du aufgewacht und dann ist dir dein Kopf weggeknickt und du hast so Augen aufgerissen und ich dachte so, Gottes Willen, das muss ja furchtbar gewesen sein, dann sitzen die da am Kaffeetisch und lachen drüber. Also das fand ich sehr vielsagend. Bei Ferdinand ist es noch mal deutlich schwieriger. Also er hatte auch immer mal wieder mit uns sprechen wollen und dann doch nicht. Da waren wir auch sehr vorsichtig, weil natürlich diese Bilder schon noch sehr frisch auch für ihn sind. Und er da zum Teil ziemliche Schwierigkeiten hat, darüber zu sprechen. Und der Vater hat für sich auch noch mal so eine andere Rolle erkoren und auserkoren. Und die beschreibt er, dass er findet er, dass er da in der Verantwortung steht, der Schuldfrage auch nachzugehen. Aber auch ihm hat man sehr deutlich angemerkt, dass es ihm auch schwerfällt, darüber zu sprechen. Beispielsweise der Moment, als Valentin in den Stunden nach der Katastrophe von einem Helikopter abgeholt wurde und weggebracht wurde nach Lyon. Und immer wenn er darüber gesprochen hat, ist er auch in Tränen ausgebrochen, weil er sagte, ich wusste in dem Moment nicht, ob ich mein Kind nochmal wiedersehe.
War es ein schreckliches Unglück oder hätte die Katastrophe verhindert werden können? Die Ermittler interessieren sich anfangs vor allem für die Deckenverkleidung, die Feuer gefangen hat. Gegen die Betreiber der Bar wird ermittelt. Die Behörden untersuchen auch die Fluchtwege, den Brandschutz und noch ein mögliches Versäumnis. Im Visier stehen plötzlich auch lokale Verantwortliche. Sie sollen die Bar jahrelang nicht ausreichend kontrolliert haben. Der Vater Frederik, der sucht nach Verantwortung. Ich frage mich, wie sehr diese Frage nach Schuld und Aufklärung eigentlich Teil des Alltags der Familie geworden ist. Und würde Ihnen das eigentlich helfen, auch bei der Bewältigung zu wissen, warum das alles passiert ist?
Also auch das fand ich sehr beeindruckend. Am Anfang, in den ersten Wochen nach der Tragödie, hat das eigentlich so gut wie gar keine Rolle gespielt im Alltag, während andere, auch Angehörige, sich da viel mehr schon mit beschäftigt waren, haben die das erst auch einen Teil ausgeblendet und sich erst zu einem späteren Zeitpunkt angefangen, intensiver damit zu beschäftigen. Der Vater hat das jetzt ja als seine Rolle bestimmt, dass er versucht, das voranzutreiben und trägt das natürlich mit seinen Erkenntnissen auch wieder in die Familie rein. Es ist aber nach wie vor kein bestimmendes Element. Ich glaube, die sind auch viel zu sehr immer noch damit beschäftigt, zu versuchen, so ein Danach zu definieren. Wie geht jetzt eigentlich unser Leben weiter? Wie finden wir diesen Neuanfang? Was hat sich jetzt alles für wie lange verändert? Da kommen auch viele Sachen erst nach und nach raus. Also was wie lange nicht funktioniert und nicht geht. Aber ja, auf jeden Fall würde es Ihnen helfen, auch damit einen Abschluss zu finden, wenn das Ganze auch irgendwann juristisch einen Abschluss findet. Und das ist aber noch Jahre nicht der Fall, das ist völlig klar.
Im Film gibt es ja auch so viele kleine, auch normale, fast schöne Momente, so Frühstück zum Beispiel oder in die Schule gehen, Witze machen, die Freunde, richtiger Alltag. Was würdest du sagen, was wünschen sich denn die Eltern, die Brüder im Moment am meisten?
Der Valentin, der möchte einfach zurück. So, der möchte in sein Leben von davor zurück und möchte nicht mehr eingeschränkt sein. Er möchte seine Freiheit wieder haben, möchte, dass seine Wunden abheilen. Er möchte nicht mehr so rot im Gesicht sein, also dass es ihm möglich nicht mehr so stark anzusehen ist. Er möchte wieder seinen Sport machen können. Also der möchte einfach zurück. Bei Ferdinand ist es eigentlich gegensätzlich, der sucht einen Bruch für sich, weil er sich selbst einfach anders fühlt danach. Also ist ein sehr rationaler Mensch, der eigentlich immer sehr, sehr zielstrebig war, von der Schule direkt in die Uni und war da schon in München am VWL studieren und auch mit hohem Anspruch an sich selbst. Und der versucht zum einen jetzt irgendwie was anders zu machen, ist jetzt im Moment, versucht er zu reisen und andere Eindrücke zu finden, auch zu versuchen, sein Problem so ein bisschen kleiner werden zu lassen durch einen Blick in eine andere Richtung und irgendwann das Erlebte zu rationalisieren. Aber wie, weiß er, glaube ich, im Moment selbst noch nicht. Und bei den Eltern ist es einfach, dass sie sich wünschen, dass es ihren Kindern wieder gut geht. Also ich hatte gerade noch mit Julia Kontakt, kurz nach dem Muttertag, und dann sagte sie mir, das war der schlimmste Muttertag überhaupt, an so einem Tag sich nochmal bewusst werden zu lassen, in welchem Zustand meine Kinder eigentlich gerade sind. Das ist natürlich das ist die Hauptsache für sie.
Du bist, man hört das ja auch von deinen Erzählungen, du bist dieser Familie über Monate wirklich sehr nahe gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch für dich sehr bewegend war. Was ist bei dir hängen geblieben von dieser Begegnung?
Ja, ich ziehe einfach ganz tief meinen Hut vor dieser Familie und bewundere sie aus tiefstem Herzen dafür, wie sie das managen und wie sie das zusammen machen als Familie, wie sie versuchen, ihre Stärken daraus zu finden, wie sie sich versucht, nicht aufzuhalten mit so diesen Was-wäre-wenn-Fragen oder dem Warum, weil es eben sowieso einen nicht weiterbringt. Und das beeindruckt mich einfach sehr. Mir ist auch hängen geblieben, wie wichtig und wie toll das für die ist, was für einen Support und eine Hilfe bei Banalitäten so aus dem Umfeld, auch von den kleinen Schulfreunden, von den Jungs kommt und wie 17-Jährige, 16-Jährige auf natürlichste Art und Weise jetzt mit einem sichtbar verbrannten Jungen umgehen, mit ihm einfach wieder willkommen heißen und ihn dabei so stärken. Also ein 17-jähriger Freund, der diesem Jungen hilft dabei, auch seine Brandwunden zu versorgen. Das finde ich schon toll einfach und beeindruckend. Und ich finde, man kann von denen einfach viel lernen. Und das hoffe ich, dass man das sieht, wenn man diesen Film guckt. Mhm.
Da Stefanie Dotz über die Brandkatastrophe in Crans-Montana und wie eine Familie zusammensteht und auf bewundernswerte Weise versucht, mit diesem schlimmen Erlebnis umzugehen. Stefanie, dank dir, dass du uns davon erzählt hast. Ausgesprochen spannend und ich finde auch wirklich sehr berührend. Danke dir.
Danke dir.
Wenn ihr den Film jetzt gerne sehen wollt, er heißt Crans-Montana, Leben nach dem Feuer. Einfach klicken in der ARD Mediathek. Das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Mehr Folgen gibt es in ARD Sounds. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken, abonnieren oder kommentieren. Freuen wir uns sehr drüber. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Anna Leier, Philipp Weber, Caroline Minnerich und ich, Philipp Abresch.